auch von mir nochmal einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, heute hier zu sein und mit dir über das Thema Ewigkeit zu sprechen. Und ich will dich da einen kleinen Gedanken mit reinnehmen, der mich jetzt schon so ein halbes Jahr bewegt und den ich interessant finde. Und zwar ist das einfach die Frage, was wäre denn, wenn es wirklich ein Leben in Ewigkeit geben würde? Also, was wäre denn, wenn wir wirklich sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod? Und jetzt sagst du vielleicht, genauso wie ich, ja natürlich, das gibt's, ganz genau, bin ich mir ganz sicher. Bin ich mir auch ganz sicher, glaube ich auch, aber lass doch auch mal gedanklich hineingehen, was heißt es denn, wenn wir glauben, es gibt ein Leben nach dem Tod? Was heißt es denn, wenn wir glauben, es gibt ein Leben in Ewigkeit? Deswegen ist die Botschaft heute Morgen auch nicht, dass ich dir erzähle, es gibt dieses Leben in Ewigkeit, sondern ich erzähle dir, was hat denn für Auswirkungen, was kann es denn für Auswirkungen auf dich haben, wenn du daran glaubst, dass es dieses Leben in Ewigkeit gibt. Und ich weiß nicht, was das für dich irgendwo heißt, ob du irgendwo auch erkennst, da kann eine Kraft drin sein, da kann irgendwo eine Veränderung drin sein. Wenn du das wirklich für dich annimmst und glaubst, hier, ich habe ein Leben in Ewigkeit, es geht für mich irgendwann weiter. Normalerweise sprechen wir gar nicht so viel über Ewigkeit. Wir sprechen vor allem bei Beerdigungen drüber, aber auf Beerdigungen ist man, wenn es gut läuft, im Glücksfall, nicht so häufig. Und deswegen machen wir uns gar nicht so mega oft Gedanken über die Ewigkeit. Ich habe dir einen kleinen Fakt am Anfang mitgebracht. Das ist vielleicht ein Fakt, den du auch anderen Leuten weitererzählen kannst. Die Sache ist nur, die meisten Leute wissen das schon, sie hören es noch nicht so häufig und auch für dich wird das kein neuer Fakt sein. Aber das ist eine Sache, die ich dir mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen kann. Und zwar ist das die Tatsache, du wirst sterben. Ist ein ganz einfacher Fakt da. Brauchen wir nicht groß drüber zu diskutieren. Das ist nicht irgendwie eine wissenschaftliche Wahrheit, eine theologische Wahrheit. Das ist einfach ein Fakt. Du wirst sterben. Da kann man nicht groß viel irgendwie dran ändern. Das steht so ganz groß im Raum. Aber man macht sich nie groß Gedanken drüber, wenn man nicht vielleicht gerade, wie schon gesagt, mal auf einer Beerdigung ist. Weil wir versuchen als Menschen irgendwo auch, den Tod ein bisschen schön zu reden. Also ist ja echt nichts Cooles und deswegen sagen wir im besten Fall nicht mehr Leichenwagen, weil da das Wort Leiche drinsteckt, wir sagen Bestattungswagen, klingt schon viel schöner. Wir sagen auch nicht Leiche, wir sagen die Entschlafenen oder die Lieben zu den Toten. Und wir haben auch keinen Totenacker mehr, weil Totenacker klingt viel zu hart, das ist der Friedhof, klingt viel friedlicher. Und den Totengräber gibt es auch nicht mehr, das ist das Bestattungsunternehmen. Hat auch so ein bisschen seine Angst, sage ich mal, verloren. Und ist auch gar nicht so schlimm, weil wir als Christen müssen gar nicht so mega viel Angst vor dem Tod haben. Es erinnert mich auch irgendwo an eine witzige Geschichte von einer Floristin. Die musste mal an einem Tag zwei Blumensträuße machen, jeweils mit einer Karte. Einmal für eine Firmeneinweihung und einmal für eine Beerdigung. So, jetzt könnt ihr euch denken, was passiert ist. Ganz genau, sie hat diese beiden Karten leider vertauscht. Der Mann von der Firmeneinweihung war natürlich sehr erbost, als auf seiner Einweihungskarte drauf stand, Ruhe in Frieden. Das sagt irgendwie nicht so viel Gutes über sein Geschäft aus. Deswegen ist er dann auch direkt sehr aufgebracht in die Blumenhandlung reingegangen, hat gesagt, was denn das soll und das geht doch überhaupt nicht. Woraufhin die Floristin zu ihm sagte, ja, tut mir wirklich leid, aber denken Sie mal an die anderen Leute auf der Beerdigung. Die haben heute eine Karte bekommen mit Willkommen im neuen Heim oder viel Glück im neuen Heim. Für jemanden, der vom Tod keine Angst hat, der weiß, dass es in den Himmel geht, ist das voll die coole Botschaft. Für jemanden, der sich nicht so sicher ist, was nach dem Tod passiert, weiß ich nicht, was da dieser Bericht Willkommen im neuen Heim irgendwo heißen kann. Vielleicht hast du in deinem Leben auch Glück, und ich sage Glück bewusst in Anführungszeichen, und du wirst merken, wenn es bei dir auf den Tod zugeht. Der Tod kündigt sich vielleicht durch eine Krankheit oder sowas an. Dann hast du noch Zeit, drüber nachzudenken, was mit dir in Ewigkeit passiert. Vielleicht kommt aber der Tod auch ganz plötzlich. Ich bin jetzt 23 Jahre alt und es könnte trotzdem sein, dass ich morgen sterbe. Ich hoffe es nicht. Ich glaube, ich bin halbwegs bereit dafür. Ich bin mir sicher, dass ich bei Jesus im Himmel sein werde. Und da freue ich mich auch schon drauf. Aber trotzdem plane ich für die nächste Woche weiter. Trotzdem überlege ich mir, ich muss noch tanken gehen und ich brauche wieder Brot und sowas. Das plane ich trotzdem alles weiter mit ein. Und ich möchte, dass du dir jetzt auch mal kurz die fiktive Frage stellst. Was wäre denn, wenn du mit Sicherheit wüsstest, dass du in 4 Wochen stirbst? Und wenn du das wüsstest, dass du in 4 Wochen stirbst, würdest du diese 4 Wochen anders leben? Würdest du diese 4 Wochen anders leben als die letzten 4 Wochen, also als du den Februar gelebt hast? Wäre da irgendeine Veränderung in dem, wie du deinen Alltag gestaltest, wie du dein Leben gestaltest, wie du mit Leuten sprichst und auch mit welchen Leuten du sprichst? Ich vermute fast, dass deine Antwort jetzt war, nee, ich würde alles anders machen. Also auf keinen Fall würde ich die gleichen 4 Wochen vom Februar nochmal machen, sondern wenn ich wirklich wüsste, es geht jetzt zu Ende, dann würde ich alles nochmal anders machen und würde noch mehr Zeit mit Freunden, mit Familie verbringen oder sowas. Und ich sag dir, wenn du das gedacht hast, hoffentlich wirst du lange leben und fang aber trotzdem jetzt schon damit an, die Sachen anders zu machen. Auch wenn du nicht weißt, ob du in 4 Wochen sterben wirst. Ich glaube, die Bibel macht uns ganz deutlich, dass wir anfangen müssen, unser Leben vom Ende her zu sehen. Also nicht von dem, wo wir geboren werden, sondern wirklich vom Ende her. Und ich habe dir da ein Bild mitgebracht. Das ist das Seil aus einer Turnhalle. Das kennt ihr sicherlich, die da von der Decke oben runterhängen. Und unten dran ist dieses schwarze Ende, so ein Lederband, was dann drum gewickelt ist, um die letzten 20 Zentimeter. Und ihr müsst euch aber jetzt vorstellen, dass dieses Seil nicht nur bis zur Decke geht, sondern dieses Seil ist sehr, sehr lang. Wenn ich jetzt sagen würde, es geht einmal die komplette B17 entlang, bis nach hinter Augsburg, bis zum Ikea, dann wäre es immer noch nicht lang genug, aber fürs Bild reicht es mal zu sagen, dieses Seil geht 20 Kilometer bis zum Ikea. Dieses ganze Seil ist dein Leben. Die ganze Zeit in deinem Leben irgendwo andauert. Und wenn du jetzt nochmal an diesen schwarzen Anfang denkst, diese 20 oder 15, 20 Zentimeter ganz am Anfang, das sind die 80 Jahre, die du auf dieser Erde verbringst. Das heißt, du bist hier ganz am Anfang geboren, dann wächst du 7 Jahre auf im Kindergarten, gehst vielleicht 12 Jahre in die Schule, arbeitest 60 Jahre, machst du noch 20 Jahre Rente oder sowas und wenn du Glück gehabt hast, wirst du 85, 87 und dann stirbst du an der Grenze vom Schwarzen auf das Seil über und dann beginnt die Ewigkeit. Und diese Ewigkeit, dieses Seil geht dann diese ganze Strecke lang. Wenn du diesen Blick hast, wirst du merken, hey, dieser Abschnitt hier, der ist ganz schön kurz. Im Vergleich zu diesen 20 Kilometer, die es da noch weitergeht, dieses Seil in die Ewigkeit reinführt, ist das wirklich ganz schön kurz. Das ist nicht mal ein Zehntel, nicht mal ein Tausendstel, nicht mal ein Zehntausendstel. Das ist fast gar nichts mehr, was übrig bleibt. Und dann merken wir, machen uns irgendwo hier Gedanken, was ich vielleicht nach der Schule, also hier, mal machen werde. Dann fange ich meine erste Ausbildung an, dann bin ich hier. Daraufhin arbeite ich 20 Jahre, ist ein kleiner, größerer Sprung, dann bin ich ungefähr hier. Und dann gehe ich in Rente, bin ich hier. So, und das Seil geht immer noch endlos weiter. Und wir streiten uns hier mit Leuten aus unserem Umfeld, führen 5 Jahre lang einen stillen Krieg mit unserem Nachbarn, weil er die Hecke nicht schneidet. Und das ganze Seil geht immer noch ewig lang weiter. Oder wir regen uns seit 2 Jahren über Corona auf, was dieser Abschnitt wäre, und das waren wirklich 2 blöde Jahre, aber die Ewigkeit ist trotzdem noch viel größer. Wenn ich mir angucke, dass ein Seil bis nach Augsburg läuft, dann sind diese 2 Jahre Corona, dieser Zentimeter hier vorne, fast gar nichts mehr gewesen. Und die wirklich wichtige Sache ist, in diesen 10, 15 Zentimetern, wo du auf dieser Erde lebst, entscheidest du, was für eine Art von Leben du mal haben wirst, wenn du am zweiten Teil vom Seil ankommst. Wenn du an dem Teil vom Seil ankommst, wo es auf die Ewigkeit geht. Uns geht es manchmal so, also mir zumindest, und der generelle Lifestyle geht auch dahin, dass man das Leben in vollen Zügen genießen möchte. Ja? Man möchte wirklich richtig was rausholen, es richtig voll genießen und sagt irgendwie, okay, ich werde jetzt die nächsten Jahre in der Arbeit richtig reinklotzen, dass ich viele Überstunden habe und viel Zeit ansammeln und viel Geld verdiene, um dann irgendwie in Rente mir einen Campingwagen zu kaufen und dann fahre ich nur durchs Land und reise irgendwo und genieße diese Zeit und genieße diese 20 Jahre vom Ende meines Lebens. Aber müssen wir uns nicht eigentlich die Frage stellen, was wir hier auf dieser Zeit verändern können, um auf diesem Seil der Ewigkeit eine Veränderung drin zu haben, um auf diesem Seil der Ewigkeit die richtige Entscheidung getroffen zu haben und da mit Jesus unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, was du dir überlegen kannst, was so der allergrößte, großartigste Urlaub wäre oder das Beste, was du dir irgendwo vorstellen kannst, was du vielleicht mal noch machen möchtest. Und dann musst du aber bemerken, das ist irgendwie gar nicht mal so groß, das ist gar nicht mal so wichtig, gar nicht mal so unglaublich im Vergleich zu diesem ewigen Seil. Und es wäre irgendwo richtig schlimm, wenn wir als Christen sagen, unser Tod, das ist so ein richtiges Drama, das ist eine richtige Katastrophe. Weil mit diesem Tod gehen wir als Christen erst in diese Ewigkeit über. Mit diesem Tod geht es erst in den richtig spannenden Teil. Ich weiß nicht, ob du so Momente kennst im Alltag, wo du manchmal das Gefühl hast, vielleicht im Lobpreis oder im Gebet oder auch im Alltag, im Gespräch mit einem anderen aus der Gemeinde hier, wo du kurz dieses Gefühl einfach hast, dass Jesus gerade ganz da ist. Wo du kurz dieses Gefühl einfach hast und irgendwo spürst, da kommt mein Herz gerade an, da kommt mein Herz gerade richtig zur Ruhe. Und dein Herz sagt dir irgendwie, das ist es, das ist das, wie es sein soll. Das ist es, was es heißt, bei Jesus angekommen zu sein. Und dein Herz liebt das, weil es braucht das. Dafür ist es geschaffen worden. Also so wie der Fisch fürs Wasser geschaffen wurde, wurdest du dafür geschaffen, bei Jesus zu sein. Und du erlebst es in diesen kurzen Augenblicken. Aber auch da geht wieder die Frage, was wäre denn, wenn du es nicht nur in diesen kurzen Augenblicken erlebst, sondern was wäre denn, wenn du wirklich diese Gemeinschaft mit Jesus auf diesem ewigen Seil erlebst, in der Ewigkeit erlebst, in den vielen Jahrtausenden, die Ewigkeit bedeuten? Weil ich weiß nicht, ob du dir mal durchgerechnet hast, wie lange Ewigkeit ist. Das Problem an dem Wort Ewigkeit ist, da kann man gar keine Zahl ransetzen. Ewigkeit ist ziemlich lange. Und das ist aber die Zeit, die wir wirklich mit Jesus verbringen dürfen. Keiner, der irgendwo halbwegs bei Trost ist, würde wahrscheinlich, wenn er jetzt die Aufgabe hätte, Himmel, Erde und Hölle der Reihe nach anzuordnen, sagen, ich stelle die Erde ganz oben hin und sage, jawohl, die Zeit auf der Erde ist das Beste und danach, ja, ich nehme natürlich lieber Himmel als Hölle. Ne? Sondern die meisten von uns würden ganz klar sagen, der Himmel ist das Oberste, dann die Erde und dann die Hölle. Den Himmel ist das, was wir wollen, die Erde ist das, was wir gerade haben und die Hölle ist das, was wir nicht haben wollen. Und ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht aus dem 1. Korintherbrief, im 2. Kapitel in Vers 9. Da heißt es, kein Auge hat je gesehen und kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Das ist nämlich auch die Wahrheit für diese Ewigkeit. Wir müssen begreifen, wir können uns gar nicht, es ist für unseren Kopf gar nicht irgendwo möglich, sich vorzustellen, was es denn heißt, was Gott für uns da noch vorbereitet hat. Wir lesen grob drüber, was in der Ewigkeit sein wird, was es alles bedeuten wird, aber wir können es uns überhaupt nicht vorstellen, was da irgendwo noch da ist. Das passt in unsere kleinen menschlichen Köpfe überhaupt nicht rein, was Gott noch alles vorbereitet hat. Du kannst versuchen, dir vorzustellen, aber du wirst an deine Grenzen kommen. Du kannst grobe Ideen haben, aber es wird alles nicht dahin gehen, wie es wirklich ist. Also auch wenn du wieder an das Allerbeste denkst, was du dir in deinem Leben irgendwo träumen kannst. Ein schöner Urlaub, vielleicht bist du jemand, der gerne schnelle Autos fährt und hätte gerne mal ein richtig schnelles Auto. Oder du sagst, du würdest gern mit einer Yacht durch die Karibik fahren oder hättest gern einfach ein Haus am See mit Orangenbaumbäumen und deine Kinder spielen alle schön im Garten dazu. Wenn das dein großer Lebenstraum ist, das klingt alles ziemlich cool, aber das ist immer noch nichts im Vergleich zu dem Besten, im Vergleich zu dem, was in diesem Vers versprochen wird, nämlich was, was so gut ist, dass du es dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Was so gut ist, dass es kein Kopf irgendwie fassen kann. Und das ist auch der Grund, warum Paulus im Philipperbrief was ziemlich Deutliches sagt. Er sagt da, dass er alles vergisst, was irgendwo hinter ihm liegt. Und er erachtet es als Dreck. Also er sagt wirklich, das, was er auf der Erde erlebt hat, ist für ihn nichts weiter als Dreck. Es ist sogar im griechischen Urtext so, dass da das Wort steht, was am ehesten für Kot passt. So. Und Kot, wisst ihr alle, was es im umgangssprachlichen Gebrauch sagt? Nämlich, es heißt, ich sage es jetzt nicht, aber ihr wisst, welches Wort wir eigentlich für Kot verwenden. Das sagt Paulus zu dem, was in den 80 Jahren auf der Erde passiert ist. Weil er weiß, es ist absolut nichts, es ist Dreck, es ist der letzte Rest im Vergleich zu dem, was ihm im Himmel noch erwartet. Und wenn Paulus da vom Himmelreich spricht, können wir auch angucken, was Jesus zum Himmelreich gesagt hat. Also Jesus hat ja an verschiedenen Stellen zum Himmelreich was gesagt, hat auch manche Stellen gesagt, die wir gar nicht so richtig verstehen können, aber wir schauen sie an und nehmen das mit, was wir verstehen können. Wenn das Himmelreich so krass ist, so groß ist, dass wir es nicht verstehen können, dann versuchen wir es zumindest und sind nach vielleicht ein bisschen klüger. Und die erste Stelle ist in Matthäus 4,17. Da hat nämlich Jesus zu den Leuten gesagt, hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Also wenn wir vom Reich Gottes reden, dann macht Jesus erstmal ein, was ganz deutlich, nämlich, es ist nahe. Es ist schon ganz nah dran. Und es hat auch eine Konsequenz. Es hat die Konsequenz, dass wir anfangen müssen, ohne Sünde zu leben. In der Ewigkeit gibt es keine Sünde mehr. Und deswegen fordert Jesus seine Jünger auf, jetzt schon zu lernen, was es heißt, ohne Sünde zu leben. Jetzt schon anzufangen, in dieses Himmelreich reinzukommen. Jetzt da schon drin zu sein. Und an einem anderen Tag haben auch mal die Pharisäer den Jesus gefragt, was er zum Himmelreich hält. Ich finde generell alle Bibelstellen, wo die Pharisäer irgendwo versuchen, Jesus herauszufordern und Jesus daraufhin den Konter gibt, finde ich unglaublich ansprechend. Das freut mich immer sehr, wenn Jesus das macht. Das ist in Lukas 17, die Verse 20 bis 21. Da fragen die Pharisäer den Jesus, wann wird das Reich Gottes kommen? Und Jesus antwortet ihnen, das Reich Gottes wird nicht durch sichtbare Zeichen angekündigt. Ihr werdet nicht sagen können, hier ist es oder es ist dort drüben, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist ganz nahe und ist gleichzeitig auch schon mitten unter uns. Es ist da, es ist irgendwo auch noch nicht da. Und das ist irgendwie beides gleichzeitig so. Das ist eine ganz spannende Sache, weil wir erleben es gefühlt auch manchmal. Wir erleben Augenblicke, in denen wir uns sicher sind, gerade ist das Reich Gottes ganz nah. Wir erleben, wo Menschen berührt werden. Wir erleben, wo Gott irgendwo Heilung tut, wo Gott Wunder tut. Wir erleben, wie Menschen zu Gott finden. Und dann sagen wir, ja, Mann, gerade ist das Reich Gottes richtig nah. Und im nächsten Augenblick erleben wir einen stinknormalen Alltag, der so richtig dumm ist, der überhaupt keinen Spaß macht, der uns so richtig herausfordert. Und dann fühlt es sich überhaupt nicht so an, als wäre das Reich Gottes gerade voll da. Dann fühlt es sich an, als wäre das Reich Gottes richtig weit weg. Und deswegen komme ich zurück zu meiner Frage vom Anfang. Was wäre denn, wenn wir auch da immer diese Perspektive auf Ewigkeit haben? Wenn wir auch im Alltag, wo es sich gerade überhaupt nicht so anfühlt, als wäre das Reich Gottes ganz nah oder als wäre das Reich Gottes sogar schon bereits hier. Was wäre denn, wenn wir da auch schon bewusst so leben, dass wir wissen, dass Ewigkeit da ist? Und ich habe dir da 3 Themen mitgebracht, über die ich kurz mit dir sprechen möchte, dass wir mal anschneiden können, einfach so Themen im Alltag und da mit der Überlegung reingehen, was wäre denn, wenn wir in diesen Themen, in diesen Gebieten rangehen würden mit einer Perspektive Ewigkeit. Das erste Thema ist Zeit und Geld. Ich finde das ein bisschen witzig, dass ich hier vorne stehe als 23 Jahre junger Mensch, der gerade mal seit einem halben Jahr Gehalt bekommt und euch so über Geld erzählt. Deswegen prüft alles und das Gute behaltet. Den Spruch kennt ihr auch. Aber das, wie wir unser Geld auf der Erde irgendwo halten, hat auch eine Auswirkung darauf, was wir auf die Ewigkeit glauben. Also behalten wir unser Geld, weil wir sagen, wir wollen alles hier auf der Erde haben, wir wollen uns große Schätze hier auf der Erde sammeln, oder sagen wir, mein Geld bringt mir auf der Erde nichts. Ich weiß, ich werde es nicht mitnehmen können. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und ich kann mit meinem Geld, mit meinem Gold auch irgendwo Gott nicht beeindrucken. Ich kannte jemanden, der hat mir mal gesagt, Gold ist für Gott Straßenbelag. Im Himmel sind die Straßen im neuen Jerusalem mit Gold gepflastert. Was willst du mit deinem Gold? Was willst du groß Geld sammeln? Selbst wenn du es mitnehmen könntest, dann würde dich wahrscheinlich Jesus anschauen und sagen, ja, also ich habe die Straßen schon fertig gebaut für dich. Was willst du noch mit dem Gold? Hier ist, ich habe für dich schon alles vorbereitet. Dein Geld bringt dem Himmel nichts mehr. Und das Zweitwichtigste für den Menschen neben Geld ist natürlich die Zeit. Wo stecken wir unsere Zeit rein? Wo sagen wir, da arbeiten wir mit, dann machen wir, sind wir dabei. Oder da verbringen wir viel Zeit. Verbringen wir viel Zeit mit Fernsehserien schauen, mit Büchern lesen, verbringen wir viel Zeit mit Leuten in Gemeinschaft, mit Leuten in der Gemeinde, verbringen wir viel Zeit mit Gott im Gebet mit ihm. Wo stecken wir da unsere Zeit rein? Und was sagt das darüber aus, was wir von der Ewigkeit erwarten? Freuen wir uns schon auf diese Zeit in der Ewigkeit mit Gott? Sind wir schon bereit und sagen, hey, ich will diese Zeit mit Gott haben und deswegen mache ich jeden Morgen meine stille Zeit? Oder sage ich, ja, mal gucken, wenn dann die Ewigkeit kommt, dann mache ich mir nochmal Gedanken drüber, ob ich jetzt Zeit mit Gott verbringen möchte oder nicht. Das zweite Thema, in dem wir Ewigkeit leben, ist das Thema Treue, habe ich es genannt, von dem Gleichnis mit den Talenten, wo es auch um die Treue ging. Und da ist auch die Frage, leben wir treu den Auftrag, den Gott uns für diese Welt gegeben hat? Also Gott hat in der Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Und leben wir auch da diesen Auftrag? Verhalten wir uns so, dass wir die Erde salzen, dass wir eine Veränderung reinbringen? Also Salz, was da irgendwo die Sache schmackhafter macht, die Sache spannender macht und was aber auch einfach durstig macht. Leben wir ein Leben, was andere Leute durstig auf Jesus macht? Und das Licht hat auch verschiedene Funktionen. Geben wir irgendwo Orientierung? Sind wir diese Stadt auf dem Berg, die nicht irgendwie verborgen werden kann und die Leute auf Jesus hinweist? Und weisen wir mit unserem Licht auch irgendwo auf Gefahren hin und sagen, hey, da ist ein Missstand, das kann nicht angehen, dass da Krieg ist, das kann nicht sein, dass da Menschenhandel ist, das kann nicht sein, dass da Leute ausgebeutet werden. Treue heißt, dass ich verlässlich das umsetze von dem, was Gott mir gegeben hat. Dass ich verlässlich die Talente einbringe, die Gott mir gegeben hat. Und dass ich verlässlich für sein Reich einstehe. Dass ich meine Berufung irgendwo lebe. Dass ich meinen Kindern das weitergebe, was ich von ihm weiß. Dass ich meine Kinder im Glauben irgendwo auch ausbilde und unterrichte. Und frag dich mal, was du mit den Talenten machst, die Gott dir gegeben hat. Gehst du mit diesen Talenten irgendwo auch treu um? Und das ganz Spannende ist, treu sein muss man in allen Zeiten machen. Muss man in den Zeiten machen, wo es mega Spaß macht, wo wir Gott voll erleben. Und muss man auch in diesen Zeiten machen, wo es überhaupt keinen Spaß macht. Und gerade in diesem zweiten Teil ist es so, so viel schwerer. Es ist so viel schwerer, treu zu sein, wenn es gerade überhaupt keinen Spaß macht. Ich weiß nicht, ich kenne zum Glück keinen. Ihr habt die letzten 2 Jahre erlebt mit Corona. Es hat keinen Spaß gemacht. Und es hat auch keinen Spaß gemacht, da treu zu bleiben. Aber ich habe trotzdem keinen getroffen, der irgendwie gesagt hat, jawohl, ich habe dafür gebetet, dass wir Masken tragen dürfen. Ich finde das richtig klasse. Und ich finde das so gut, dass draußen im Foyer die Kaffeeautomaten immer aus sein müssen. Dieses weltliche Gedöns, das freut mich ja so. Das habe ich noch keinen getroffen. Wenn du da bist, sprich mich auf dem Gottesdienst an. Ich würde dich gern kennenlernen. Aber die meisten von euch werden sagen, nee, wir wollen diese Gemeinschaft haben. Wir wollen bereits jetzt diese Augenblicke erleben mit Gott. Wir wollen bereits jetzt diese Augenblicke in der Gemeinschaft erleben. Und treu macht aber gerade mit Corona auch gar nicht so viel Spaß. Und deswegen da die Frage auch an dich, wie schaffst du da treu zu sein? Ich muss auch ganz klar mit dazu sagen, 85% von euch sind mindestens auf jeden Fall garantiert treu. Sonst würden wir hier nicht nach 2 Jahren Corona immer noch Gottesdienste feiern. Also ich will euch nicht vorwerfen, dass ihr zu wenig treu seid. Die meisten von euch sind sehr, 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 sehr treu. Und wir sind euch unglaublich dankbar dafür. Aber ich stelle die Frage trotzdem in den Raum. Bist du dir dessen überhaupt bewusst, dass du treu bist? Und bist du dir dessen bewusst, warum du treu bist? Bist du treu, weil du es dir selbst beweisen möchtest? Oder bist du treu, weil du weißt, hey, ich arbeite hier am Reich Gottes mit. Ich baue hier an Gottes großer Kathedrale und ich baue hier auf die Ewigkeit hin. Ich freue mich auf den Teil von meinem Leben, der nicht mehr der schwarze Anfang vom Seil ist, sondern ich freue mich auf den Teil, der der Seilteil ist, der in die Ewigkeit geht. Und ein drittes Thema, was in den letzten Jahren viel präsenter geworden ist, wo wir aber auch unsere Ewigkeitsperspektive anschauen können, habe ich mit Unsicherheit betitelt. Das ist für mich als Jugendpastor ganz einfach, weil Unsicherheit ist ein Thema, das geht in der Jugend immer. Also Jugendliche haben immer irgendwo eine Unsicherheit. Da kommt die Pubertät, da wachsen Pickel und sowas, direkt volle Unsicherheit. Dann kommt die Schule zu Ende und man fragt sie, was mache ich nach der Schule? Unsicherheit. Mit so einem Thema kann man in der Jugend irgendwo immer agieren. Und jetzt haben wir aber seit 2 Jahren Corona, seit einer Woche Krieg in der Ukraine und plötzlich wird dieses Thema Unsicherheit auch bei uns viel präsenter. Und auch wir sind irgendwo unsicher und fragen uns, was heißt das denn alles? Wie kann das denn angehen, dass das jetzt schon 2 Jahre lang angeht? Das ist doch viel zu lange. Wie kann das denn sein, dass wir jetzt wieder so einen unnötigen Krieg haben und der diesmal auch noch so nah an uns dran ist? Wir sind es normalerweise gewohnt in Deutschland, dass die Sachen irgendwo weiter weg sind. Jetzt ist es plötzlich ein Stückchen näher gerückt. Und auch da ist die Frage, was macht diese Unsicherheit mit uns? Bringt uns das richtig zum Verzweifeln, dass wir uns verschließen und komplett rausziehen oder sagen wir, okay, auch wenn es schwer ist in dieser Unsicherheit, weil es ist voll okay, dass die Unsicherheit da ist und Gott möchte diese Unsicherheit dir auch wegnehmen, aber lebst du in dieser Zeit auch mit der Perspektive, dass du immer noch weißt, okay, Gott ist größer als Corona, Gott ist größer als irgendein Krieg in der Ukraine und Gott ist größer als Putin, egal was er machen möchte. Und auch da die Gewissheit zu haben, dass Jesus bei uns bleibt, alle Tage bis an der Weltende und damit geht und sagt, ich bin größer als das, haben wir diese Perspektive und wissen, okay, auch wenn in meinen 80 Jahren auf der Erde vielleicht 2 Jahre Corona waren, so und so viele Jahre Krieg waren und alles mögliche noch mehr zugekommen ist, habe ich trotzdem den Blick und weiß, ich arbeite auf die Ewigkeit hin. Ich will es nochmal zum Abschluss zusammenfassen. Also, was ist da irgendwo die Perspektive, mit der du durchs Leben gehst? Schaust du in deinem Leben auf diese ersten 10 Zentimeter von dem Seil und denkst dir, okay, da arbeite ich jetzt voll drauf zu, ich arbeite hier, damit es mir hier gut geht, ich stecke mich hier voll rein, damit es mir da besser geht, ich investiere hier in Leute, damit ich da was mit denen erleben kann, oder schaue ich, dass ich hier was mache, was eine Auswirkung auf den zweiten Teil von diesem langen Seil hat. Ich habe dir auch 3 Fragen mitgebracht, die ihr jetzt oben an der Leinwand schon sehen, genau, wunderbar, über die ihr euch gleich noch Gedanken machen könnt, während wir einen Instrumentalteil dazu hören. Und macht dir einfach die Gedanken und denkt drüber nach, was heißt es denn, dass diese Ewigkeit auf dich wartet? Ist das bei dir im Alltag angekommen, dass du sagst, ich will das genauso erleben, ich will mit dieser Perspektive leben und sagen, okay, mit allem, was ich tue, weiß ich, die Ewigkeit kommt. Wenn ich Unsicherheiten habe, weiß ich, die Ewigkeit kommt. Mit allem, was ich im Alltag an Geld und Zeit verbringe, weiß ich, die Ewigkeit kommt. Und mit meinen Diensten, die ich treu an meiner Familie oder an der Gemeinde tue, weiß ich, ich tue es für die Ewigkeit. Dafür sind die Fragen da und du hast jetzt einfach kurz Zeit, drüber nachzudenken. Amen.